Wann ist denn für dich der richtige Zeitpunkt für eine ERSO?
Du weißt so, das ist ganz unterschiedlich.
Hallime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.
Hallo Susanne.
Hallo Björn.
Mal der Sprung, Distanz, Nähe, Sprechstunde.
Sprechstunde. Ich kann dir mal von meiner letzten Sprechstunde erzählen. Die war durchwachsen. Ich hatte unterschiedliche Patienten. Und du weißt ja, wenn so eine volle Sprechstunde ist, dann werden ja oft schon die Patienten in die Behandlungszimmer eingesetzt. Und nichtsdestotrotz nehme ich ja Dinge wahr, wenn Patienten auch ins Zimmer reingesetzt werden. Und dann habe ich einen dieser Patienten wahrgenommen, wie er ins Zimmer reingegangen ist. Und da dachte ich, Mensch, die rechte Seite sieht komisch aus. Dann dachte ich aber, naja, vielleicht ist es auch nur mein möglicherweise verzerrter Blick, wo er jetzt so reingegangen ist. Gut, ich bin reingegangen, wir haben uns über Gott und die Welt unterhalten, schreibt gerade eine Masterarbeit, der junge Mann, und ist total im, Studium, geht da total drin auf. Der wollte übrigens Polizist werden, dieser junge Mann, konnte es dann aber auch nicht werden wegen seiner Hämophilie-Erkrankung. Jetzt ist er total glücklich und sagt, gut, dass ich nicht Polizist geworden bin, weil ich jetzt neue Dinge habe entdecken können. Und der entwickelt gerade Kopfhörer für Musiker. Total spannend, hat mir die Designer-Kopfhörer auf seinem Bildschirm gezeigt, war total spannend. Ja, dann habe ich ihn gefragt, wie es ihm so geht. Und dann sagt er so, ja, Studium. Oder ich so, ja, was machen die Gelenke? Nee, es wäre alles in Ordnung. Wie gesagt, aber irgendwie bist du komisch reingegangen. Können wir sich mal trotzdem mal das Ganze mal mit dem Ultraschall mal angucken, auch gemacht. Und wie es dann eben so ist, du machst die rechte Seite vom Sprunggelenk und die linke Seite vom Sprunggelenk und dann nimmst du etwas wahr, es ist wieder untersucherabhängig, sage ich mal, nimmst aber irgendwas wahr rechts und denkst dir, ist da was, ist da nichts wahr? Dann habe ich also das ganze Gel wieder runter genommen und habe dann einfach wieder mal meine Hände einfach mal genommen und habe einfach mal ganz klassisch unsere stillen Symptome genommen, äußere Kapsel, innere Kapsel, oben einfach mal vom Sprunggelenk, das talotibiale Gelenk. Also ich habe einfach mal geguckt, wo könnte er einen Druckpunkt haben, der ihm vielleicht unangenehm wäre. Und jetzt könnte man sagen, Zufall. Rechte Seite hatte ich was im Ultraschall gesehen, rechtzeitig äußere Kapsel, sagte, oh, das tut weh. Und es war so, dass es sich auf der rechten Seite auch zeigig angefühlt hat. Und es war genau das Gleiche, was ich gesehen habe, als er tatsächlich in das Zimmer gegangen ist. Das heißt, der rechte Fuß war nach außen gestellt, was er sonst nicht hatte. Da habe ich schon gedacht, Und dann habe ich ein MRT gemacht.
Susanne, auf eins möchte ich nochmal zurückkommen. Du bist zwar jetzt schon beim MRT, nur dieses Stichwort wahrnehmen. Wenn du das siehst, dass da irgendetwas nicht passt. Und das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt. Vielleicht kennst du die Situation, du läufst irgendwie durch eine Einkaufsstraße, da laufen ja hunderte von Leuten rum, aber auf einmal erkennst du jemanden und den hast du mit Sicherheit nicht am Gesicht erkannt, sondern du hast einfach wahrgenommen, dass dir der bekannt vorkommt. Das war der Gang, die Haltung, was auch immer. Und ich glaube, das macht das geschulte Auge aus. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die Patienten auch reinkommen sehen und dass sie nicht gleich sitzen im Zimmer.
Da gebe ich dir vollkommen recht. Oft habe ich aber den Eindruck, wenn sie zu mir reinkommen, dass sie sich zurecht ruckeln. Weißt du, dass sie einfach, wenn sie ins Zimmer reinkommen, gucken, wie gehen sie jetzt? Sie gehen auf mich zu, sie wollen mir die Hand geben, wollen mich begrüßen. Oft ist es so, dass ich eben nicht möchte, dass sie mitbekommen, dass ich sie wahrnehme. Und du weißt ja, wir lassen ja oft die Patienten in der Sprechstunde, gehen sie mal bis zur Tür, kommen sie mal wieder zurück. Da ist es oft auch ein, ich will nicht sagen ein gespieltes Gehen oder ein, ich will mal sagen kontrolliertes Gehen. Die Hände werden nicht mitgenommen etc. pp. Das, was ich dir eben gerade erzählt habe, war wirklich, der Patient ist reingesetzt worden und ich habe aus dem Augenwinkel wahrgenommen, der geht komisch rein und der geht eben komisch. Und eigentlich möchte ich gar nicht, dass die Patienten mitbekommen, dass ich sie wahrnehme. Dazu möchte ich dir erzählen, wenn ich dann oft ins Zimmer reingehe, teilen mir die Patienten dann mit, nicht immer, ihr Gang ist heute schlecht. Geht's ihnen gut? Und ich, ja, aber no, sie gehen heute nicht ganz so rund.
Aber da haben wir doch schon mal ein paar Experten.
Das meine ich halt. Dass die Patienten haben sich das tatsächlich angewöhnt, zu schauen, wie es einem geht, wie man geht. Ist interessant übrigens. Ne? Der Gang scheint ja dann doch mehr einem mitzuteilen, ob es einem gut geht, schwungvoll reingeht, keine Ahnung wie. Also auf jeden Fall ist da passiert da irgendetwas.
Ja klar, er reagiert sofort. Ne? Der normale Gang, der verändert sich einfach. Das sind viele Variablen, die da reinspielen. Beweglichkeit der Gelenke, Aktivität der Muskulatur. Aber auch, wie geht's mir heute? Und da ist ja das Wort schon drin. Wie geht es mir heute? Ja. Perfekt. Und wenn ich jetzt eben schlecht drauf bin, dann gehe ich halt anders, als wenn es mir gut
vorgebildet auf den, ja, und auch oft, welchen Schuh ziehe ich an? Das hat ja auch was damit zu tun. Ziehe ich heute den etwas, ich sag mal, meinen ausgelatschten Schuh an oder ziehe ich heute den etwas schickeren an? Was mache ich mit meinem Outfit? Wie gehe ich? Ich habe mal eine interessante Aussage gehabt. Je nachdem, was ich anziehe, gehe ich anders oder habe ich eine andere Haltung, wurde mir mitgeteilt. Da habe ich gesagt, das kann ja gar nicht sein. Ich gehe eigentlich fast immer gleich. Aber scheinbar ist es so, dass man, je nachdem, wie man sich anzieht, auch einen anderen Gang.
Oder hast du die Haltung schon vorher und ziehst dich deswegen anders an?
Das ist genau der Punkt, den ich auch immer wieder mitteile. Je nachdem, wie es mir morgens geht, danach ziehe ich mich tatsächlich auch an.
Gut, also du hast jetzt gesehen, dass da was nicht stimmt. Dann machst du deinen Ultraschall und hast tatsächlich vorher den Patienten untersucht, aber ich möchte mal auf den Ultraschall zurückkommen. Sehen wir denn im Ultraschall tatsächlich immer das Richtige? Das frage ich mich manchmal.
Ich weiß oft nicht, du weißt ja, je öfter du einen Ultraschall machst, desto häufiger hast du den Eindruck, das stimmt nicht. Wenn du ein Gelenk gut darstellen kannst, das geht ganz schnell. Du hältst den Ultraschallkopf drauf, zack, und du hast das Gelenk. Wenn du schon suchen musst, dass du das Gelenk richtig darstellen möchtest, da habe ich oft den Eindruck, Mensch, irgendwas stimmt mit dem Gelenk nicht. Dann aus lauter Verzweiflung nehme ich dann den Schallkopf und halte ihn auf die andere Seite, weil ich das Gefühl habe, Mensch, irgendwie kriege ich das Gelenk nicht richtig dargestellt. Und tatsächlich ist es so, wenn ich das Gelenk nicht auf Anhieb darstellen kann, dass irgendetwas nicht stimmt. Mich irritiert dann aber, wenn ich dann einen MRT machen lasse, da weiß ich oft nicht, eigentlich müsste man das MRT am gleichen Tag machen. Ja. Was macht das MRT, wenn ich es 4 Wochen später mache? Was macht das MRT, wenn ich es 3 Monate später mache? Dann habe ich die Therapie angepasst. Und dann heißt es, naja, aber im MRT sehen wir nichts. Und jetzt, was mache ich jetzt?
Ich habe oft dasselbe Problem. Ich sehe die Patienten in der Sprechstunde. Wir machen den Ultraschall. Ich habe sie vorher untersucht. Im Ultraschall ganz klar Flüssigkeit und auch Hinweis auf eine Synovialitis. Und ich glaube, dass ich schon ein paar Ultraschall gemacht habe in meiner Zeit. Und dann schickst du die zum MRT. Das MRT ist vielleicht 2-3 Wochen später. Und dann kommt ein völlig unauffälliger Befund raus. Was machst du mit dem?
Ja, und das ist irritierend. Weißt du, dann heißt es, wie begründe ich dann eine Radiosynovialitäse? Weißt du, das heißt, wir wollen eine RSO machen. Natürlich ist die RSO indiziert an der Stelle. Natürlich wissen wir auch, dass wir die Therapie angepasst haben und wir dann schauen, ob die RSO immer noch gemacht werden muss. Aber am Ende des Tages machen wir die RSO, keine Ahnung, 9 Monate später. Und meiner Meinung nach zu spät. Und das führt zu Verwirrung. Wir brauchen einen Nachweis. Wir müssen den Nuklearmedizinern den Nachweis erbringen, damit sie auch die RSO letztendlich rechtfertigen können. Wir müssen es den Krankenkassen in irgendeiner Weise nachweisen. Wir brauchen ein objektiveres Medium, weil wir sagen, der Ultraschall ist möglicherweise untersucherabhängig. Das heißt, wir stehen da vor einem Dilemma, finde ich, an der Stelle. Und wie gehen wir vor? Ich habe für mich mittlerweile das Ganze jetzt versucht, zumindest so vorzugehen, dass wir sagen, okay, wir haben etwas im Ultraschall gesehen. Wir sehen zwar im MRT nichts, aber wir gucken uns das weiterhin im weiteren Verlauf im Ultraschall an und schauen mal, was passiert nach einer erhöhten Aktivität, nach einer sportlichen Aktivität. Was passiert dann mit dem Gelenk? Was passiert, wenn wir die Therapie wieder zurücknehmen. Das heißt, wir haben 3 Monate intensiv behandelt. Was passiert, wenn wir die Therapie wieder auf das normale Maß zurückbringen? Sehen wir dann immer noch was im Ultraschall? Und da, glaube ich, brauchen wir noch mehr ein Vorgehen mit mehr Experten.
Mhm. Aber Susanne, ich stimme dir zu, das ist erstmal nichts Schlimmes, sondern eher positiv, wenn wir in dem MRT nach der Ultraschalluntersuchung 3-4 Wochen später nichts sehen. Der Ultraschall hat immer noch einen hohen Wert. Wir können eben diese frühen Veränderungen gut erkennen. Und wie du sagst, wir haben ja dann hoffentlich schon eine Therapie angefangen, damit es eben weggeht. Das MRT zeigt uns nur, dass das, was wir im Ultraschall gesehen haben, reversibel, aber rückbildbar war. Mhm. Und somit jetzt vielleicht noch nicht der richtige Zeitpunkt für eine Radiosynbiotese war. Wenn das MRT ein paar Wochen später ist oder ein paar Monate vielleicht sogar später und wir sehen immer noch die Veränderung, das ist ja ein Hinweis darauf, dass es eben nicht die Fähigkeit hat, sich wieder zurückzubilden. Und dann macht die RSO wieder Sinn. Wann ist denn für dich der richtige Zeitpunkt für eine RSO?
Du weißt so, das ist ganz unterschiedlich. Ist der Zustand des Gelenkes nach wie vor gelenkbeladen? Das heißt, habe ich eine Flüssigkeit im Gelenk? Ich sehe eine wirklich für mich Synovitis, die immer wieder aufflackert. Sie ist mal da, sie ist mal nicht da. Dann mache ich auf jeden Fall eine RSO oder zumindest lege ich das dem Patienten nahe, dass jetzt eine RSO Sinn machen würde, weil wir dieses immer auf und ab dann weg hätten.
Das heißt, also wenn solche Blutungen häufiger vorkommen, wenn diese Entzündung nicht weggeht, der Patient Beschwerden hat, Schmerz ist ja auch etwas, was reduziert werden kann bei einer RSO. RSO.
Genau. Ja. Es gibt ja 2 Möglichkeiten oder 2 Situationen, die wir auf jeden Fall haben bezüglich einer RSO. Patienten, wie du es gerade gesagt hast, die haben Schmerzen. Damit können wir Schmerzen mit einer RSO letzten Endes auch entgegenkommen. Aber wir haben ja auch die andere Situation. Wir sehen eine eindeutige Flüssigkeit, die durch eine Therapie oder durch eine Faktortherapie nicht zu beherrschen ist. Und die Patienten haben nichts. Die haben verspüren keine Schmerzen, die haben gar nichts. Das heißt, wir haben letzten Endes 2 Situationen. Schmerzen beim Patienten und keine Schmerzen. Mhm. Trotzdem sehen wir in beiden Situationen etwas im Ultraschall oder aber auch im MRT. Mhm.
Und in dem Fall ist die RSO eben auch erfolgreich, gerade wenn wir früh anfangen.
Auf jeden Fall, weil wir dann dem entgegentreten können, dass das Gelenk weiterhin zerstört wird. Weißt du, das ist ja eigentlich unser Hauptziel. Keine Gelenkzerstörung, damit wir weiterhin unbeschwert die Patienten sehen können, wie sie laufen können und sich auch bewegen können. Das ist also Bewegung, Bewegung, Bewegung ist eins unserer Hauptziele bei den Patienten.
Die wiederum auch gut ist, um das Gelenk zu ernähren, weil das Gelenk braucht Bewegung, der Knorpel braucht Bewegung. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass wenn ein Gelenk eben nicht bewegt wird und rückgestellt wird, dass das Gelenk schleichend kaputt geht.
Unabhängig der Hämophilie, Hämophilie. Genau so ist es. Jetzt haben wir ja viel über die RSO gesprochen, dass wir ja letzten Endes, das wäre ja etwas, wenn wir einen Zustand haben, da ist Flüssigkeit, da ist eine Blutung gewesen etc. pp. Das ist ja eigentlich das, was wir verhindern wollen mit unserer frühzeitigen Prophylaxe. Du erinnerst dich, da gab es ja mal eine Arbeit von der Manco Johnson 2006, die ja tatsächlich in Amerika das Experiment gemacht hat, Patienten, Kinder auf eine Prophylaxe zu setzen und Kinder nicht auf eine Prophylaxe zu setzen. Das heißt, Kinder, die dann mal bei einer Blutung, die hat sie dann eben Faktor gegeben und hat dann einfach mal gesehen, was dann im MRT zu sehen war. Das machen wir ja heute gar nicht mehr. Ist auch ethisch gar nicht mehr vertretbar, muss man ehrlich gesagt sagen. Das heißt, unser Ziel ist es, bei den Kindern frühzeitig eine Prophylaxe anzusetzen, damit es erst gar nicht zu einer Gelenkblutung kommt.
Und wenn es eben dann doch soweit ist, dass wir diese Gelenkblutung sehen, dass wir noch irgendwas machen, um diese Entzündung zu reduzieren, ein entzündungshemmendes Medikament.
Zum Beispiel Ibuprofen, ne?
Genau, und das Ganze dann im Verlauf kontrollieren.
So ist es. Und was wir auf jeden Fall tun müssen, damit sie gar nicht erst bluten. Das heißt, eine gute Prophylaxe.
Hallime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.